Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Elke Durak hier aus dem Studio. Guten Morgen. Es ist 7:18 Uhr. Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Wir haben es oft genug gesagt heute Morgen, Russlands Präsident Boris Jelzin kommt nach Deutschland. Russland erhofft sich, in Deutschland einen Fürsprecher seiner Interessen zu finden, soweit es eben geht. Und die deutsch-russischen Beziehungen, sie haben eine so lange Tradition, dass der deutsche Einfluss auf Russland auch heutzutage nicht unterschätzt werden sollte. Darüber will ich nun also sprechen mit Egon Bahr. Guten Morgen, Herr Bahr.
Guten Morgen, Frau Durak.
Beginnen wir mit unserer jüngsten Vergangenheit oder vorjüngsten Vergangenheit. Thema Beutekunst. Kohl und Jelzin wollen eine Lösung finden.
Ich wünsche den beiden viel Spaß bei der Lösung dieser Frage. Ich halte sie für absolut untergeordnet und würde vor allen Dingen den psychologischen Hintergrund sehen, nicht? Die Russen sind der seltsamen Auffassung, sie hätten den Krieg gewonnen. Und wenn sie sich umsehen, dann stellen sie fest, sie haben eigentlich nur noch ein paar Kunstschätze gewonnen, sonst haben sie alles verloren, von den vielen Toten mal ganz abgesehen. Und in dieser Situation, in der es Russland so geht, wie es ihm geht, auf das Recht zu pochen, auf das Pfund Fleisch, das uns gehört, halte ich für ein bisschen töricht und ein bisschen polterig und nicht sehr erfolgversprechend. Ich würde die Sache erstmal eine Weile ruhig stellen und sich beruhigen lassen und die Wunden ein bisschen heilen lassen. Dann können wir wieder davon anfangen, zumal ich ja davon ausgehe, dass wir den Schatz des Priamos nicht zurückhaben wollen, um ihn den Türken zu geben, den er ja auch gestohlen worden ist.
Herr Bahr, nur noch mal zur Verständigung. Die Sowjetunion gehörte zu den Siegern im Zweiten Weltkrieg. Sie meinen, Russland gehört heute zu den Verlierern?
Jedenfalls sehen die Russen, die dort erleben, das so. Nicht, da gibt es ja inzwischen zum Teil richtigen Hunger, sogar bei den Streitkräften. Und sie fühlen uns und gucken sich mal die Armee an, auf die sie mal so stolz gewesen sind. Die könnte nicht mal Luxemburg bedrohen, nicht? Geschweige denn irgendjemanden sonst. Also, die sehnen sich doch zurück nach den Zeiten, in denen es ihnen so fabelhaft ging wie unter Brezhnev. Das ist doch die Realität heute in Russland.
Nun hoffen sehr viele Russen, insbesondere auch der Präsident, auf die Hilfe Deutschlands in Sachen Wirtschaft. Russland hat die großen wirtschaftlichen und sozialen Probleme, Sie haben es angesprochen. Jelzin hat unmittelbar jetzt vor seinem Besuch sich selbst als Garant der Stabilität in seinem Land bis zum Jahr 2000 bezeichnet. Eine ziemlich knappe Zeitspanne, und er hat deutsche Unternehmer aufgefordert, kräftig in Russland zu investieren. Herr Bahr, bis zum Jahr 2000, das ist wie gesagt kurz, Jelzin ist nicht der gesündeste. Gibt es Alternativen, auf die wir schauen sollten?
Es gibt zunächst mal Folgendes zu sagen. Also, ich kann natürlich nicht mit einer Perspektive auf das Jahr 2000 zu großen Investitionen aufrufen. Ich kenne keinen Besucher aus Moskau in leitender Position, der sich nicht deutsche Investitionen erhofft. Und ich kann in der Lage, in der sich das Land heute befinden, keinem raten, in Russland zu investieren. Auch keinem deutschen Wirtschaftler. Und zwar einfach deshalb nicht, weil die Korruption zu groß ist, weil man Abgaben machen muss. Das gilt sogar für deutsche Firmen. Nein, das ist keine Basis. Das ist kein Rechtsstaat. Kein Staat mit Rechtssicherheit. Ich sehe im Augenblick eine Hoffnung für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Der einzige, der nicht korrupt ist, soweit man das von außen sehen kann, und das ist Lebed.
Sie setzen auf Lebed, das ist also die Alternative. Oder wäre aus Ihrer Sicht die Alternative zu Boris Jelzin?
Ja, na, wir werden ja Wahlen haben, wenn Jelzin entweder durchhält und sich dann nochmal stellt, falls er das will, oder falls er vorher abtreten muss aus gesundheitlichen Gründen. Bei Neuwahlen würde ich hoffen, dass Lebed es schafft.
Ich will es nochmal festhalten, Herr Bahr, Sie raten ab von Investitionen derzeit in Russland aus Gründen des Selbstschutzes. Wer soll denn Russland da nun helfen?
Wissen Sie, Russland ist so groß, dass ich weder das Geld noch die Summe von Mächten kenne und mir vorstellen kann, die die russischen Probleme lösen können. Russland muss sich im Wesentlichen selbst helfen. Und die Hilfe, die Selbsthilfe muss beginnen damit, dass in Russland ein Rechtsstaat, die Stärke des Rechts oder die Herrschaft des Rechts etabliert wird. Wenn das nicht passiert, ist alles Geld zum Fenster ausgeworfen.
Da fällt mir der alte Spruch ein, Russland ist groß, der Zar ist weit. Der Zar heißt heute Boris Jelzin. Ihm zu helfen, Russland zu helfen, nicht mit wirtschaftlicher Unterstützung oder Investitionen, sondern vielleicht Hilfe zur Selbsthilfe in der Demokratie. Wäre das eine Möglichkeit?
Ja, selbstverständlich.
Wie?
Man muss Russland helfen können oder man muss sich auch auf Russland stützen können, indem Russland stabilisiert wird und berechenbar wird. Ich meine damit Folgendes. Natürlich gibt es in Russland heute eine politische Auseinandersetzung, ob sich das Land dem Westen zuwenden soll, sich orientieren und konzentrieren soll nach Westen, oder ob es sich vom Westen zurückgestoßen fühlt, sich auf sich selbst besinnt und sagt, wir machen das im Wesentlichen allein. Wir sind ja eine Macht, die ist sowohl nach Europa wie nach Asien orientiert. Lasst uns nach Asien orientieren und Europa den Rücken zukehren. Das ist eine Auseinandersetzung, von der ich meine, sie würde Russland destabilisieren. Sie wäre nicht im deutschen Interesse, sie wäre nicht im westlichen Interesse. Und ich hoffe, das wird wohl der Hauptpunkt der Themen sein, über die Kohl und Jelzin reden werden. Wie schaffen wir es, wenn die NATO-Ausweitung kommt, um die drei Staaten, um die es da zunächst geht, ein Verhältnis zu erreichen, das vertraglich gesichert ist zwischen NATO und Russland und Russland nicht ausgrenzt, sondern heranzieht. Ich glaube, das wird die entscheidende Frage sein, denn das würde auch, wenn das gelänge, Russland stabilisieren und auf uns konzentrieren.
Herr Bahr, es ist ja nicht zufällig so, dass der deutsche Bundeskanzler mit dem russischen Präsidenten so intensiven Kontakt pflegt, abseits jener vielbeschworenen Männerfreundschaft. Ich habe es schon gesagt, die deutsch-russischen Beziehungen, sie haben eine sehr, sehr lange Tradition. Da gab es den Rapallo-Vertrag fast auf den Tag vor 75 Jahren. Ist er zustande gekommen und hat besondere Beziehungen der damaligen Nachkriegszeit zwischen beiden Ländern zementiert. Der Vertrag hat nicht lange gehalten, geblieben ist aber vor allem bei den anderen westlichen Staaten so eine heimliche Befürchtung, Deutschland wolle immer mal wieder besondere Beziehungen zu Russland und jetzt in der jetzigen Zeit womöglich in Mitteleuropa eine führende Rolle einnehmen. Was ist daran dran?
Also der erste Punkt ist, das Ausland oder unsere Freunde brauchen keine Angst zu haben. Denn anders als früher zu Zeiten von Weimar oder auch noch mehr bei Zeiten von Hitler, besteht ja keine Gefahr, dass Deutschland sich aus der westlichen Gemeinschaft entfernt. Wir sind so integriert, wirtschaftlich entspricht das unserem Interesse in die Europäische Union, dass wir uns keine Extrawurst leisten. Wir sind so integriert und kontrolliert durch die NATO, dass wir nicht fähig sind, militärisch irgendetwas selbstständig zu tun. Also wer so dumm ist, in dieser Beziehung Angst zu haben vor den Deutschen, dem kann ich diese Dummheit nicht nehmen, der soll das so haben. Der andere Punkt ist, ich glaube, dass die Deutschen in manchen Punkten die Russen besser verstehen als andere. Das liegt an der Nähe, das liegt auch an den Traditionen und das bedeutet, dass Deutschland natürlich, ich sage jetzt mal, im Dienste Europas und im Verständnis auf die Russen zugehen kann. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Freundschafts- und Nicht-Angriffspakt mit Russland, noch mit der Sowjetunion geschlossen. Aber der gilt natürlich nach wie vor. Und ich finde, wir sollten das auch tun, denn das hat mit Führung nichts zu tun. Und wenn ich politische oder geistige Führung machen sollte, wir dürfen ja nicht vergessen, erstens brauche ich mich davor nicht zu fürchten. Zweitens, ich kann ja niemanden zwingen. Wenn die anderen sehen, es ist gut und vernünftig, was die Deutschen machen und machen mit, na, dann ist es eben eine Führung und dann kann es ja auch nicht schaden.
Die deutsch-russischen Beziehungen, sie sind intakt, sind gut, sollten gepflegt und genutzt werden. Dies war Egon Bahr, Ostexperte der SPD. Schönen Dank, Herr Bahr, für unser Gespräch.
12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon begrüßt Sie Jörg Degenhardt. Guten Tag, hier zunächst die Schlagzeilen. Bundesweiter Umweltskandal von Nürnberger Kriminalpolizei aufgedeckt. 20 Firmen sollen jahrelang hochgiftigen Müll verschoben haben. Deutsch-russisches Gipfeltreffen in Baden-Baden. Kohl und Jelzin sprechen über NATO-Erweiterung und Beutekunst. Trauer in Israel. Ehemaliges Staatsoberhaupt Chaim Herzog gestorben. Das Wetter, die Temperatur in Hamburg 10 Grad, Hannover 9, Rostock 8, Berlin 7, Dresden 2, Köln 11, Frankfurt am Main 9, Stuttgart 6 und in München 2 Grad. Die Tendenz, im Südosten anfangs noch Schneeschauer, sonst heiter bis wolkig und trocken, 4 bis 13 Grad. Ein heißes Eisen im Verhältnis zwischen Bonn und Moskau ist das Thema Beutekunst. Die Bundesregierung geht davon aus, dass in Russland noch etwa 200.000 Kunstobjekte, 2 Millionen Bücher und Archivgut von 3 Kilometer Länge aus deutschen Museen und Privatsammlungen lagert. Darunter befinden sich nach Darstellung von Experten einzigartige Zeugnisse deutscher Kultur und Geschichte.
Deutschlandfunk. Acht Uhr, die Nachrichten. Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Und am Mikrofon begrüßt Sie noch einmal Frank Capellan. Was haben wir noch zu bieten in der letzten Stunde der Informationen am Morgen? Natürlich, wie gewohnt, aktuelle Kurzberichte aus Wirtschaft, Politik und Sport im Anschluss an die Nachrichten um 8:30. Zuvor aber ein Interview mit der ostdeutschen Schriftstellerin Christa Wolf. Wie steht es um das Zusammenwachsen von West- und ostdeutschem PEN? 8.21 Uhr, 9 Minuten vor 8:30. Jahrelang wurde gestritten, jetzt scheint der Weg endlich frei zu sein für eine Vereinigung der beiden deutschen Schriftstellerverbände. Das wurde deutlich auf der Jahrestagung des Westdeutschen PEN in den neuen Ländern in Quedlinburg in der vergangenen Woche. Ein Zusammenschluss mit dem Ost-PEN im kommenden Jahr gilt nun als sehr wahrscheinlich. Bereits in Quedlinburg waren einige Ostautoren zu Gast. Mein Kollege Harald Kleinschmidt hatte Gelegenheit zu einem Gespräch mit der früheren DDR-Schriftstellerin Christa Wolf. Er hat sie zunächst gefragt, ob denn nach dieser Jahrestagung die deutschen Schriftsteller tatsächlich wieder zueinander finden werden.
Dass wir beide nun zusammen hier auf dieser West-PEN-Tagung in Quedlinburg lesen sollen, das hat sicher von den Veranstaltern her einen gewissen Symbolwert zugeteilt bekommen. Ich habe das verstanden und eben um eigentlich auch ein gewisses Zeichen zu geben von gutem Willen und auch von Absicht.
Glauben Sie denn, dass solche gemeinsamen Begegnungen von prominenten deutschen Schriftstellern auch Auswirkungen haben können auf die Stimmung im Lande?
Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren die Ausstrahlung von Autorinnen und Autoren und von Intellektuellen überhaupt auf die Leute in Anführungszeichen schwächer geworden ist.
Woran liegt das?
Ich glaube, es liegt erstens daran, dass die materiellen und sozialen Probleme so stark in den Vordergrund getreten sind und die Leute, letzten Endes uns alle, ganz stark beschäftigen und dass manches andere dadurch nach hinten gedrängt wird. Es liegt aber natürlich auch an uns, also an den Intellektuellen. Ich sehe das sehr oft jetzt, dass ganz bestimmte Vorgänge, Äußerungen oder was immer man will, einfach nicht wahrgenommen werden, dass man so zu ist.
Woran glauben Sie, liegt diese gegenseitige Sprachhemmung, diese Berührungsängste?
Viele Leute, die vorher keine Berührung hatten, Ostdeutsche mit Westdeutschen, Westdeutsche mit Ostdeutschen, konnten wahrscheinlich nicht wissen, dass wir sehr unterschiedlich geworden sind. 40 Jahre ist im Leben einer Nation, sagt man immer, keine lange Zeit. Im Leben eines Menschen schon und einer Generation. Und da sind zwei Generationen herangewachsen, die sich unterschiedlich entwickelt haben. Und ich rede jetzt mal von den Ostdeutschen, weil ich das sicherlich besser weiß. Sie haben nach der ersten Euphorie und nach dem ersten scheinbaren Wunscherfüllung, die ja auf materieller Ebene, also vor allen Dingen auf Konsumebene stattfanden, haben Sie bemerkt, was alles Sie sich erwartet haben, was Ihnen nicht gewährt wurde. Nun können Sie sagen, das ist Ihre Schuld. Warum haben Sie es vorher nicht gewusst? Aber Sie haben es eben nicht gewusst und auch wohl nicht wissen können. Und das hat nun alle möglichen psychologischen Dinge ausgelöst, die von Enttäuschung über Trotz, über Bitterkeit, Trauer gehen, die aber auch wieder natürlich nicht so einhellig sind. Andererseits, die Leute, die nun jetzt eben auf der Arbeitsebene, da spreche ich mal von mir, auch mit von mir, viel zu tun haben mit Westdeutschen, die haben da eigentlich immer weniger Schwierigkeiten.
Hat die Politik beim Einigungsprozess versagt?
Ja, das denk ich schon. Weil sie ihn nur unter zwei Gesichtspunkten gesehen hat, unter dem Gesichtspunkt der Wählerschaft, der Wählergewinnung von Wählerstimmen und unter dem Gesichtspunkt der Bezahlbarkeit. Und das hat die Leute sehr enttäuscht.
Wünschten Sie denn eine weitere Annäherung zwischen Ost und West in Deutschland oder sollte es ähnlich, wie es ja der Penn ein bisschen anstrebt, eher vorsichtig gehen und noch eine Weile dauern?
Eine gewisse Annäherung ist ja geschehen. Der Grass sagt immer, der Osten gehört dem Westen. Also die Besitzverhältnisse sind verändert und sozusagen geklärt. Diese Seite der Einheit ist vollzogen. Das ist ja ein Punkt, der dann ganz besonders die ehemaligen DDR-Bürger verbittert hat. Die andere Seite, von der wir jetzt wahrscheinlich am meisten sprechen, nämlich mentale Annäherung, die dauert sowieso lange. Also wenn ich mir überlege, auch früher schon, also ich habe in der Weimarer Republik noch nicht gelebt, aber früher schon waren doch Leute Preußen, sagen wir mal, den Bayern gegenüber nicht unbedingt sehr nah, also mental sehr nah. Sie konnten sich gegenseitig wahrscheinlich in ihren Erholungsgebieten, heute noch mehr als früher, ganz gut erholen. Aber das ist eine Sache, die wirklich langwierig ist und dass man sich kennenlernt. Und das wünsche ich schon, dass man sich kennenlernt. Vor allen Dingen das, was ich wirklich sehr gefährlich finde, dass nicht Ressentiments immer weiter entstehen und sich ausbreiten und diese Gewaltbereitschaft dadurch natürlich immer weiter genährt wird. Das ist genau der Punkt, der mir also sehr große Sorge macht. Und das bezieht sich ja besonders auf die jungen Leute. Das ist einfach fantastisch, wie wenig die Politik sieht und sehen will, was da vor sich geht.
Und was tun die Schriftsteller konkret, um diese Gewaltbereitschaft, zitiere ich Sie mal, zu dämpfen?
Tja, was kann man tun? Also erstens hauptsächlich, indem man schreibend, also ich zum Beispiel habe in dem letzten Buch versucht, schreibend Mechanismen aufzudecken, wie Gewalt entsteht. Wie zum Beispiel jemand, eine Frau in dem Fall zum Sündenbock gemacht wird. Nun ist mir natürlich völlig klar, dass die jungen Leute, die mit irgendeiner Keule herumstehen, um Ausländer auf den Kopf zu schlagen, das nicht lesen. Und das ist ja immer der Punkt. Also gut, da hat dann das Fernsehen wahrscheinlich mehr, wenn überhaupt mehr Wirkung als unser eins. Aber was man sonst noch tun kann, ist einfach in Gespräche kommen. Aber wissen Sie, das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein. In Wirklichkeit müsste es ausgehen von sozialen Bedingungen, von sozialen Beziehungen, von menschlichen Beziehungen, von den Familien, von den Schulen. Und da haben wir natürlich, da müssen wir uns doch, glaube ich, nichts vormachen, auch wenn man es uns immer gerne zuschieben will, aber wir haben da nicht sehr großen Einfluss.
Die ostdeutsche Schriftstellerin Christa Wolf war das im Gespräch mit meinem Kollegen Harald Kleinschmidt. Es ist 12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Zunächst bis 12.30 Uhr Berichte und Kommentare zu folgenden Themen. Der tschechische Präsident besucht Deutschland. Russland und China unterzeichnen ein Grenzabkommen. Der US-Senat debattiert über das internationale Chemiewaffenverbot. und im Bundestag Gesetzgebungsverfahren über die Polizeibehörde Europol sowie die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. Ab 12.30 Uhr dann Wirtschaft aktuell, unter anderem Informationen über praktische Probleme bei der bevorstehenden Währungsumstellung auf den Euro.
Die geplante Umstellung von der D-Mark auf die EU-Gemeinschaftswährung Euro wird eine Menge praktischer Probleme mit sich bringen. Doch die sind zu bewältigen, wie Siegfried Blut darstellt.
Spätestens am 1. Januar 2002 beginnt die heiße Phase der Währungsumstellung. Innerhalb von 6 Monaten sollen die alten Banknoten und Münzen ersetzt und der Übergang zur Euro-Währung vollendet werden. Im Europäischen Währungsinstitut in Frankfurt, aber auch in den Ministerien, wird an der Umstellung schon hart gearbeitet. Unendlich viele Fach- und Sachfragen, aber auch juristische Probleme müssen gelöst werden. Ziemlich klar dürfte unterdessen schon sein, dass der Übergang zum Euro während eines 6-monatigen Parallelumlaufs abgewickelt wird und nicht mit einem viel gefürchteten Big Bang. Darunter versteht man eine Währungsumstellung an einem vorher festgeschriebenen Tag. Auf alle Beteiligten, von den Notenbanken, den Banken, dem Einzelhandel, der Automatenwirtschaft und den Geldtransportunternehmen, werden bislang nicht bekannte Herausforderungen zukommen. 2 Probleme gilt es vornehmlich zu lösen. Die bisherigen nationalen Geldzeichen müssen aus dem Verkehr gezogen und die neuen Münzen und Noten in den Verkehr gebracht werden. Eine solche gigantische Umstellung einer Währung hat es bislang noch niemals gegeben. Die Einführung der deutschen Mark in die frühere DDR war demgegenüber ein Kinderspiel, wenn auch eingeräumt werden muss, dass diese Umstellung 1990 sozusagen aus dem Stande erfolgen musste. Die Experten gehen davon aus, dass in Deutschland etwa 21 Milliarden Münzen zurückfließen müssen. Von sage und schreibe 21 Milliarden Münzen muss also die deutsche Wirtschaft entsorgt werden. Diese Münzen bringen es immerhin auf ein Gewicht von 80.000 Tonnen. Neben diesen Münzen muss die Wirtschaft auch noch von den Scheinen entsorgt werden. Schon jetzt kann vermutet werden, dass die Umrechnung heiß umstritten sein wird. Jedes Land wird für sich einen hohen Kurs herauszuschlagen versuchen. Und hier beginnen auch die Schwierigkeiten für den Verbraucher. Es ist nicht anzunehmen, dass zum Beispiel der Euro genau zum Kurs von 2 Mark umgetauscht werden wird. Eher ist mit einer krummen Zahl zu rechnen, beispielsweise 1 Euro ist 1 Mark 92 oder ähnlich. Die Hausfrau, die mit dem neuen Euro einkaufen geht, wird sich also schwer tun, ohne Taschencomputer die günstigsten Angebote herauszufinden. Mit der Stückelung der Münzen und Noten wird der Verbraucher hingegen kaum Probleme haben, denn die alten Sequenzen gelten auch weiterhin. Der höchste Münzwert soll 2 Euro betragen, der niedrigste Banknotenwert 5 Euro. Die Stückelung soll 1, 2 und 5 Euro betragen. Es soll 7 Banknoten bis zum höchsten Wert von 500 Euro geben. Und gibt es Gewinner dieser Umstellung? Jubeln können vor allem die Finanzminister der Länder. Die Herstellung einer 5-Euro-Münze kostet etwa 60 Pfennig. Da bleiben dem Finanzminister immer noch 4,40 Mark als sogenannter Münzgewinn, der ihm zusteht.
Uhr. Die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Der tschechische Präsident Havel hat dazu aufgerufen, die deutsch-tschechische Versöhnungserklärung als Chance für ein dauerhaftes und friedliches Zusammenleben beider Völker zu nutzen.
Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio begrüßt Sie Elke Durak. Guten Abend. Willkommen zu unserer Sendung an diesem Donnerstag, dem 24. April. Fast auf den Tag genau ein Vierteljahr ist es her, da der deutsche Bundeskanzler und der tschechische Ministerpräsident in Prag die auf beiden Seiten lang debattierte Aussöhnungserklärung unterzeichnet haben. Heute nun sprach der tschechische Präsident Václav Havel zu den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und er warb um Verständnis darum, eine historische Chance nicht zu vertun, die Aussöhnung zwischen unseren beiden Völkern nicht durch unnötiges Festhalten zum Beispiel an beidseits belasteten Begriffen zu erschweren, wenn nicht gar zu verhindern. Ute Flögel hat dem Gast aus Prag zugehört.
Václav Havel, der als 6. ausländisches Staatsoberhaupt heute im Bonner Parlament sprach, räumte ein, dass die Erklärung kein Zauberstab sei, der die bitteren Erfahrungen auf einmal verschwinden lassen werde, die im 20. Jahrhundert das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen beeinträchtigten. Beide Seiten hätten auch klar gesagt, dass sie nicht das Unmögliche anstrebten, die eigene Geschichte zu ändern und ihre nicht wiedergutzumachenden Folgen wiedergutzumachen.
So wie das heutige Deutschland nicht in der Lage ist, die Zehntausende tschechischer NS-Opfer ins Leben zurückzurufen und uns in die Zeit vor 1938 zurückzuführen, wo Tschechen, Juden und Deutsche bei uns zusammenlebten, so wenig kann die heutige Tschechische Republik den vertriebenen Deutschen ihr altes Zuhause zurückgeben.
Die aus einem Land vertriebenen Sudetendeutschen hieß Präsident Havel jedoch ausdrücklich willkommen. Nicht nur als Gäste, wie er formulierte, sondern auch als unsere einstigen Mitbürger bzw. deren Nachkommen, die bei uns jahrhundertealte Wurzeln und das Recht darauf haben, dass wir diese ihre Verbundenheit mit unserem Land wahrnehmen und achten. Den Schwerpunkt seiner Rede legte Havel darauf, den Begriff Heimat neu zu definieren. Statt Heimat als geschlossene Struktur forderte er ein Europa, das deutlicher zur Heimat unserer gemeinsamen Werte werden sollte.
Die Auffassung von Heimat als einer abgeschlossenen Struktur birgt in sich die Gefahr, dass die Heimat eher als ein ungelüftetes Loch statt als Sprungbrett der menschlichen Entfaltung betrachtet wird. Eher als eine Höhle, die den Menschen vor der Welt schützt, statt als Raum für seinen Kontakt mit ihr. Eher als ein Instrument der Isolierung des Menschen von den anderen, statt als ein Tor, das ihm den Weg zu den anderen öffnet.
Die deutsch-tschechische Erklärung schaffe ein außerordentlich günstiges Klima, in dem sie uns alle von der Angst vor der Wahrheit befreie, stellte Havel fest. Dies gelte sowohl für das nachbarschaftliche Zusammenleben wie für die Zusammenarbeit auf der europäischen Bühne. Nun gehe es darum, so schnell und so gut wie möglich von diesem Klima Gebrauch zu machen.
Alle demokratischen Politiker auf beiden Seiten sollten sich deswegen der Größe ihrer Verantwortung bewusst werden und eindeutig dem langfristigen Interesse den Vorrang geben, welches in einem gut angelegten, festen, dauerhaften und alle Beteiligten bereichernden Zusammenleben unserer Völker besteht, statt das kurzfristige Interesse in Gestalt des Gewinns von dem einen oder anderen Prozentsatz an Wählern zu fördern, auch wenn jene Wähler durchaus unbelehrbare Menschen sein sollten.
Václav Havel vor dem Bundestag in Bonn, Ute Flögel hat informiert.
これで A面は終わりです。このままテープを裏返して B面をお聞きください。